Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Für Picasso gab es nur zwei Kategorien von Frauen, Göttinnen und Fußabstreifer. So hat es Françoise Gillot in ihrem Buch Leben mit Picasso mal auf den Punkt gebracht. Gillot, die Mutter der gemeinsamen Kinder Claude und Paloma Picasso. Sie selbst war Künstlerin und die einzige Frau im Picasso-Kosmos, die ihn verlassen hat, nicht umgekehrt. Am 8. April jährt sich Picassos 50. Todestag. Die Wiener Albertina widmet ihm aus diesem Anlass eine große Ausstellung. Und die könnte man mit anderen Augen sehen, wenn man zuvor das Buch der Journalistin und Kunstkennerin Rosemaria Gropp gelesen hat. Das Zitat von Françoise Gillot im Buchtitel Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso. Guten Abend, Frau Gropp.
Ja, hallo, Frau Bürger.
Sie stellen die Frauen Picasso voran, sonst heißt das ja meist Picasso und die Frauen. Hier stehen nun 11 Frauenbiografien im Mittelpunkt, junge Geliebte, Ehefrauen, Mütter gemeinsamer Kinder, die meisten selbst Künstlerinnen. Jeder Frau ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Was hat Sie an den Frauen vor allem interessiert? Was wollten Sie von ihnen erfahren?
Ich wollte eigentlich ihre Biografien erfahren. Ich wollte einfach wissen, wo kommen diese Frauen her und wo gehen sie auch nach Picasso hin?
Geben Sie uns ein, zwei Beispiele, die Sie besonders interessant fanden.
Also besonders interessant fand ich zunächst mal Fernande Olivier, seine erste richtige Freundin in Paris, als er ganz jung war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die hat nicht nur ein ganz bekanntes Buch geschrieben, das heißt Picasso und seine Freunde, sondern die hat auch Souvenir Intime hinterlassen, deren Druck allerdings auch von ihm maßgeblich verhindert worden sind, bis nach ihrem Tod. Und da schildert sie ihre ganze Lebensgeschichte und das ist eine wirklich traurige Vorgeschichte. Sie war eine eigentlich sehr begabte junge Frau, die aber eben durch ihre Herkunft völlig depraviert worden ist. Sie war ein uneheliches Kind. Ihre Mutter hat sie zu Verwandten gegeben, da war sie ungeliebt und sie ist dann Modell geworden in Paris. Und das eben steht in den Souvenir Intime, die auf Französisch erschienen sind, auf Deutsch gar nichts davon, auf Englisch einige Teile. Und das fand ich schon aufregend zu lesen. Die andere Seite war eben die schon erwähnte Françoise Gillot, die deutlich mehr Chancen hatte, also auch sich einer Persönlichkeit wie Picasso zu stellen und dagegen etwas zu setzen. Die kam wirklich aus der Haute Bourgeoisie in Paris, in Neuilly-sur-Seine und hatte die entsprechende Ausbildung, auch übrigens auch zur Künstlerin. Und sie ist eine hervorragende Künstlerin. Sie lebt ja noch. Françoise Gillot ist jetzt 101 Jahre alt. Und das war die Gegenseite sozusagen. Also wie kann es jemand schaffen, sich im Zugriff einer doch so, ja, wie soll ich sagen, mächtigen Persönlichkeit wie Picasso war, zu widersetzen?
Sie sprechen ja von einem System Picasso. Wie sah dieses System aus? Also welchen Platz und welche Rollen hatten die Frauen darin?
Ja, genau. Also bekannt ist ja, dass Picasso immer gern als Zentralgestirn bezeichnet wird oder gleich als Sonne. Ne? Das ist so Bestandteil seiner Hagiographie, die ja doch relativ lang gültig gewesen ist. Mit System Picasso meine ich jetzt die Verflechtungen, in der er Menschen seines Umfelds ja nahezu zwingt. Insbesondere die Frauen, die ihm begegnet sind. Ne? Das sind diese regelmäßigen Überschneidungen in seinen Beziehungen, denen setzt er die Frauen aus. Die müssen einfach sehen, wie schon die Nächste dasteht, wenn sie noch gar nicht wirklich, wie soll man es böse sagen, also verlassen sind, man könnte es auch anders nennen, sondern die müssen dann auch noch mehrfach ihre jeweiligen Vorgängerinnen in ihrem Leben mit weiter dulden. Also nehmen Sie als Beispiel Marie-Therese Walter, die von Mitte der 30er Jahre an massiv präsent war, zunächst dann im Leben der Dora Maar, also Dora, die in Picassos System Marie-Therese Walter abgelöst hatte, dann auch noch mit Françoise Gillot, die damit aber das handeln konnte, bis hin zu Jacqueline Roch, die er 1961 heiratete und mit der er bis zu seinem Tod 1973 lebte.
Haben sich die Frauen als Konkurrentinnen gesehen, als Objekte, als Opfer? Oder haben die auch selbstkritisch hinterfragt, warum sie sich in Picassos Bannkreis überhaupt begeben und da drin bleiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass die sich zum Teil als Opfer gefühlt, notwendig gefühlt haben müssen. Aber irgendwie haben sie das auch nicht zulassen wollen. Vielleicht ist das auch so ein Schutz gewesen, ein Stück weit Identität irgendwie selber zu behalten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich möchte ihnen ja auch gerne Selbstbestimmung lassen. Also ich kann das nicht so sagen, was die Frauen jeweils an Picasso angezogen hat. Man muss sich ja vorstellen, der ist im Laufe der Zeit 70 Jahre älter geworden. Am Anfang mag der tatsächlich ein attraktiver, junger, spanischer, glutäugiger Künstler gewesen sein. Ein Schuhputzer wie ihn, aber sehr freundlich, Gertrude Stein, also seine Freundin und amerikanische Schriftstellerin nennt. Und dann wird er immer älter. Die Frauen bleiben übrigens gleich alt. Ja,
das sucht sich immer Jüngere.
Immer Jüngere und immer noch Jüngere, die bleiben praktisch wirklich gleich alt, kann man sagen. Und dann wird er auch berühmter und es gibt einen gewissen Reiz, der davon ausgeht, das ist ja nun nichts, was für Picasso ganz besonders gilt. Er ist schwer reich und ich glaube, auch das kann ein Stück weit eine Anziehung sein.
Das wäre ja naheliegend gewesen, daraus jetzt so eine Art MeToo-Buch zu machen. Sie fassen Picassos Umgang mit Frauen aber nicht unter dem Begriff Sexismus, sondern Sie sprechen von Misogynie. Wie zeigt sich seine Frauenverachtung, Frauenhass, Frauenfeindlichkeit aus der Perspektive der beteiligten Frauen? Die Verflechtung und die Überschneidung haben Sie schon genannt, aber wie noch?
Ja, also ich glaube erstmal generell für MeToo taugt Picasso nicht. Ne? Man kann bestimmt vieles über ihn sagen, was sehr unfreundlich ist in Bezug auf Frauen, aber das ist ihm nicht anzulasten, würde ich sagen. Auch Sexismus nicht. Im Grunde genommen lag er den Frauen genauso zu Füßen, wie er sie auf der anderen Seite, wie soll ich mal sagen, zerstört hat fast. Mit misogyn meine ich auch gar nicht, dass er generell misogyn ist, sondern dass er, wenn er an einem bestimmten Punkt in seinem Verhältnis zu einer Frau angekommen ist, dann äußert er das sicher in seinen persönlichen Verhaltensweisen, so viel man lesen kann, aber auch in seiner Kunst. Die bekommt dann misogyne und auch aggressive Züge. Das ist einfach ganz klar. Wenn Sie dahinter ein Muster sehen wollen, man kann sagen, am Anfang feiert er die neue, sage ich jetzt mal, Frau, also der er sich jetzt zugewandt hat, integriert sie in seine Werke. Und er wirft sie aber dabei freilich schon immer den Bedürfnissen seiner eigenen jeweiligen Phase. Ja, das kann man auch nachvollziehen. Und in dem Ausmaß, wie er anfängt, ihr überdrüssig zu werden, das ist wie so ein Tonus, ja, fängt er an, die Frau zu dekonstruieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Das geht hin bis zur bildnerischen Destruktion. Also ganz berühmt ist das im Fall von dem Gesicht und den Händen Dora Maars in der Serie Die weinende Frau, La Femme qui pleure von 1937. Da spielt auch noch Guernica mit und anderes. Aber trotzdem, wenn man sich diese Bildreihe, diese Serie anschaut, dann ist das,
es lässt sich einiges auch in den Bildern selbst lesen. Ne? Gegen Ende der Beziehung werden zum Teil die Gesichter, die Körper immer zerklüfteter, zerschnittener, monströser. Sie sagen, er demontiert sie, er löst sie ja in Fratzen auf. Ne? Das wirkt geradezu wie eine Attacke teilweise.
Ja, das ist auch so. Ganz deutlich wird das. Ich denke, im Fall von Fernand Olivier, die allerdings das Pech hat, da in die Mühlen seiner Entwicklung des Kubismus zu geraten. Aber er macht es mit Dora Maar und er macht es auf wirklich dramatische Weise auch mit seiner ersten Frau Olga Koklova, die er ja zunächst mal als klassizistische Beauté à la Erke, kann man sagen, dargestellt hat am Anfang und die dann wirklich ein schreckliches Gespenst in einem berühmten großen Bild geworden ist und in mehreren anderen auch.
Erfährt man von den Frauen, wie sie sich durch diese Darstellungen gefühlt haben?
Nein, eigentlich nicht. Die wenigsten haben sich ja geäußert. Ne? Das muss man sicher auch klar machen. Fernand Olivier äußert sich dazu nicht. Also die äußert sich nur zu sich selber und ihren Gefühlen für Picasso und hat übrigens einen sehr großartigen Blick auf diese Kreise damals, diese Bohème-Kreise. Die beschwert sich überhaupt nicht. François Gillot hat es gar nicht so schlimm erfahren. Und die anderen, Eva Guel ist ja nach 3 Jahren gestorben. Die hat sich auch nicht äußern können. Also eigentlich gibt es dazu keine Aussagen.
Haben Sie für die Frauen vor allem Verständnis entwickelt oder waren Sie manchmal auch richtig wütend, Frau Grob?
Ja, ich habe Verständnis entwickelt zum Teil. Ich habe Sympathien entwickelt auch. Also für eine, die erst posthum, die war wirklich unglaublich diskret. Gabrielle de Preire heißt die. Also in die habe ich mich richtig ein bisschen selber verliebt. Der hat einen schriftlichen Heiratsantrag gemacht. Die hat gesagt, nee, und hat einen anderen geheiratet. Das sieht auch bezaubernd aus. Richtig geärgert habe ich mich auch. Deswegen habe ich auch über diese Art sich Picasso zu nähern geschrieben bei einer Person, bei einer Frau, die Geneviève Laporte heißt, die tatsächlich darüber berichtet hat. Und wirklich interessant fand ich, was Gertrude Stein einfach zu sagen hatte, diese amerikanische Schriftstellerin, die gar nicht in seinen Begehrenshorizont gehört hat, aber die unglaublich wichtig am Anfang für ihn gewesen ist, als Sammlerin und auch als sentimentale Freundin. Und deren Porträt wirklich weltberühmt geworden ist, dass er dann von ihr gemalt hat mit diesem maskenhaften Gesicht. Also die hat mich interessiert, ja, und dann natürlich eine große Vorliebe für Dora Maar und Françoise Chilot, die Künstlerin.
50 Jahre nach Picassos Tod wird sein Frauenbild umfangreich demontiert im Buch von Rose Maria Grob. Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso. Erschienen ist das Buch im Pieper Verlag, 288 Seiten. Kosten 24 Euro. Frau Grob, ich danke sehr fürs Gespräch.
Ja, und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen.
Schönen Abend noch.
Ihnen auch noch.